Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Es war einmal. So beginnen viele Märchen. Und viele von uns kennen Märchen wie die von Dornröschen, Schneewittchen, Rapunzel oder Hänsel und Gretel. Wir haben sie in der Kindheit gelesen oder erzählt bekommen und meist handelte es sich dabei um die Märchen der Gebrüder Grimm, die erfolgreichste Märchensammlung der Welt. Auch wenn diese ursprünglich gar nicht für Kinder gedacht waren, so haben wir uns, wenn, dann in unserer Kindheit damit befasst und die Märchen später aus den Augen verloren. Bei Michael Köhlmeier und Michael Mahr ist das anders. Sie sind von Märchen fasziniert und haben sich weiter mit ihnen beschäftigt. Bei Michael Köhlmeier handelt es sich sogar um eine lebenslange Liebe zu Märchen. Michael Köhlmeier ist der Autor von Romanen wie Abendland oder zuletzt Bruder und Schwester Lenobel. Bei letzterem hat er zwischen die Kapitel je ein Märchen gestellt und er ist zudem berühmt geworden als Erzähler in Funk und Fernsehen von Sagen des klassischen Altertums und eben von Märchen. Michael Mahr ist Literaturwissenschaftler, Kritiker und Autor. Es gibt unter anderem ein Buch von ihm mit dem Titel Hexengewisper, warum Märchen unsterblich sind. Ihn begrüße ich bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und Michael Köhlmeier, der in Österreich lebt, ist uns zugeschaltet im Landesstudio Vorarlberg des ORF in Dornbirn. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen, Herr Köhlmeier.
Danke, guten Tag.
Kürzlich ist ein sehr besonderes Buch, Herr Köhlmeier, von Ihnen erschienen, 800 Seiten dick, in einem orange-roten Leineneinband und versehen mit wunderbaren Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Der Titel lautet schlicht Die Märchen. Und im letzten Jahr gab es das Buch Von den Märchen, eine lebenslange Liebe. Wie hat denn diese lebenslange Liebe, Herr Köhlmeier, begonnen?
Auf die klassische Art und Weise wahrscheinlich, durch Erzählungen meiner Großmutter, die mir, also die Märchen der Brüder Grimm, erzählt, nicht vorgelesen hat, sondern sie erzählt hat.
Und sie hat sie unaufgeregt erzählt, schreiben Sie in Ihrem Buch. Was heißt das, unaufgeregt?
Für mich ist bis heute die Art der Erzählung, wie meine Großmutter erzählt hat, vorbildlich. Ich glaube, manche Erzähler meinen, sie müssen dann immer ein großartiges Gesichts- und Gestentheater aufführen und mit der Stimme hoch und runter und laut und leise werden. Ich fand das nicht so als Kind. Es war mir immer lästig, wenn Leute mir auf diese Art und Weise etwas erzählt haben, aufdringlich. Meine Großmutter hat so in einem fast somnambulen Art und Weise mir erzählt und ist dabei, also in einer sehr monotonen Art und Weise, und ist dabei auch in ihrer Stimme immer leiser geworden, sodass ich immer näher an sie heranrücken musste, bis ich dann am Schluss so an ihrer Brust gelegen bin, in einem Zustand schon zwischen Schlaf und Wachen und sie im Erzählen auch. Und das fand ich und finde es bis heute eine Art und Weise, die einen in diese Märchenwelt hinein zwingt, als Erzähler und als derjenige, der erzählt wird.
Sie haben, so heißt es auch in Ihrem Buch, seit Ihrer Kindheit eben nicht nur den Märchen gelauscht, sondern über sie nachgedacht. Hing das mit dieser Erfahrung zusammen?
Ja, weil ich mir schon sehr, sehr früh gedacht habe, dass es ein schöner Beruf wäre, zu schreiben, also Schriftsteller zu werden. Und ich mir schon sehr früh dann auch überlegt habe, wie man Geschichten erzählt. Ich auch sehr vielen Geschichten erzählt habe meinen Freunden gegenüber als Kind. Da haben wir manchmal Geschäfte gemacht, also dass meine Freunde für mich einkaufen gegangen sind oder ein Freund einkaufen gegangen ist und ich stattdessen ihm als Gegenleistung eine Geschichte erzählt habe. Und ich mir dann auch immer dann überlegt habe, wie baut man Geschichten? Und nachdem ich keine anderen kannte als eben diese Märchen von meiner Großmutter, ich mir das diesem Vorbild nachgegangen bin, dass es war einmal, das ist so eine, dass das eine Formel, etwas Magisches, und dass alle Geschichten einen magischen Kern haben. Wenn sie die nicht haben, diese Geschichten, dann ziehen wir die Realität vor. Wie kommt es überhaupt? Das ist ja die Grundfrage. Wie kommt es, dass wir uns von der Realität des Tages oder einer Stunde ablenken lassen und eine Geschichte, etwas, was nicht existiert, der Realität vorziehen? Das ist der Grund vom Es war einmal.
Herr Mahr, Sie sind auch mit Märchen aufgewachsen, nehme ich an.
Ich bin ganz unklassisch eben nicht eigentlich mit Märchen aufgewachsen. Ich habe mich auch gar nicht besonders dafür interessiert, bis ich dann in einer ersten Phase, als ich über Thomas Manns Zauberberg meine Doktorarbeit geschrieben habe. Da stieß ich dann auf Kunstmärchen, allerdings nicht die von den Brüdern Grimm, sondern von Hans Christian Andersen. Und wie gesagt, das war Zufall mehr oder weniger. Und dann ist aber eigentlich das Entscheidende, was mein Interesse für die Grimms geweckt hat, war eine Buchausgabe, die der schon erwähnte Nikolaus Heidelbach, mit dem ich befreundet bin und den ich bewundere als Maler und Künstler, die der illustriert hat, also eine Sammlung, eine von ihm ausgewählte Sammlung der Grimmschen Märchen. Und da dachte ich dann, also mich hatten zunächst nur die Bilder interessiert und dann dachte ich, ja gut, jetzt liest es mal wirklich von Märchen zu Märchen ganz durch, was man ja nicht tut. Man kennt natürlich Einzelne und man kennt die Handlung und so, aber dann las ich die und dann dachte ich als Leser, als ja auch Literaturwissenschaftler, was wollen die uns eigentlich erzählen? Und diese Frage hat mich dann irgendwie so nachhaltig beschäftigt, dass sie dann schließlich in dieses Buch gemündet ist, von dem Sie gerade schon sprachen, Hexengewisper. Da habe ich versucht, die Frage zu beantworten.
Haben denn Märchen für Sie auch etwas Magisches, so wie es Herr Köhlmeier gerade beschrieben hat?
Ja, das Magische ist also der Kern von Märchen, sonst hätten sie nicht so lange existiert. Und es gibt sie schon seit 3000 Jahren oder so ähnlich in verschiedenen Formen. Und es müssen sich da Menschheitsmythen oder Kerne verstecken. Das ist der Reiz an Märchen.
Wie kommt es, vielleicht die Frage an Sie beide, dass man sie auch immer wieder lesen kann? Also ich habe, als ich mich jetzt mit dem Thema befasst habe, nicht nur die Märchen von Ihnen, Herr Köhlmeier, gelesen, sondern auch nochmal in die Grimmschen Märchen hineingelesen. Und ich muss sagen, ich habe sie jetzt wieder anders gelesen nach so vielen Jahren. Also was macht das aus, dass Sie irgendwie immer jung bleiben?
Also wenn ich ganz kurz antworten darf, und zwar mit einem Zitat von Herrn Köhlmeier selbst. Köhlmeier hat geschrieben in dem schon erwähnten Buch, ein Satz, der sofort einleuchtet, finde ich, der sagt, Märchen, das seien die Primzahlen der Literatur. Und das ist natürlich sehr schön formuliert. Also, es ist nicht ableitbar. Und das, was man nicht ableiten kann oder was man auch nicht vorausbrechen kann, so wenig wie man die Struktur der Primzahlen kennt, obwohl auch das ein Problem ist, was die Menschheit seit 2000 Jahren oder so beschäftigt. Aus diesem Grund kann man es auch immer wieder neu lesen, weil es eben nicht vorhersehbar ist. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, oder ein anderer Grund ist, dass die Märchen frei sind von Psychologie. Sie erklären nie irgendwas, sondern es wird alles gesetzt. Die Menschen sind so, wie sie sind. Aber es wird nicht, also man kann sich dann eben jedes Mal neu denken, warum könnten die so geworden sein oder warum sind die so. Aber in dem Moment, wo die Psychologie flach fällt, ist sozusagen das Lesefeld wieder, also jedes Mal neu offen. Beim Roman weiß ich dann, warum der so oder so geworden ist, irgendwann, wenn ich es gelesen habe.
Nach den Primzahlen, Herr Köhlmeier, wollte ich Sie nämlich auch fragen. Also eine Primzahl ist durch sich selbst teilbar und durch eins. Aber was hat das mit den Märchen zu tun?
Also es ist natürlich eine Metapher, wenn ich das sage. Aber die Märchen haben etwas unvereinbar Widersprüchliches, so würde ich sagen, in sich. Nämlich einerseits haben sie im Kern ein unauslotbares Rätsel. Und auf der anderen Seite sind sie ganz Oberfläche. Wie Michael Mahr schon gesagt hat, da ist keine Psychologie da, wo wir also im freudschen Sinne hinab in die Tiefen der Seele steigen müssen, sondern es ist ganz Oberfläche. Und diese reine Oberfläche ist gleichzeitig für uns fast unerträglich, weil wir immer gewöhnt sind, hinter die Dinge zu schauen. Und plötzlich ist diese Oberfläche da, die uns gleichzeitig aber sagt, ich bin so rätselhaft, wie eine Tiefe gar nicht sein kann.
Das heißt,
und das lässt uns nicht los. Ja?
Das heißt, Sie bedürfen auch keiner Deutung oder Sie können gar nicht gedeutet werden?
Sie werden natürlich gedeutet, sie sind aber für jede Deutung offen. Das ist so wenn ich psychoanalytisch rangehe, dann nicken die Märchen und sagen ja. Wenn ich auf der soziologischen Art und Weise reingehe, sagen sie ja. Sie stimmen in allem zu und das ist irgendwie unheimlich und gleichzeitig sehr komisch auch.
Und ich finde eben, und ich glaube, dass da der Herr Köhlmeier auch mit mir übereinstimmt, es erinnert ein bisschen an die Texte von Kafka, die sind auch so opak und rätselhaft und gleichzeitig komplett Oberfläche, dass jede Strömung konnte sich Kafka zu eigen machen. Da gibt es genauso die soziologische, die marxistische, die psychoanalytische, die, weiß ich, religiöse Deutung. Und auch da sind die Texte, die sagen, ja gut, schön, macht mit mir, was ihr wollt, mein Geheimnis kriegt er eh nie raus. Also,
ist nicht die Verwandlung sogar eine Art Märchen?
Eben. Doch, ganz genau. Da gibt es eben auch tiefenstrukturell einige Verbindungen, ja.
Ich stimme also Michael Mahr vollkommen zu. Ich habe Franz Kafka auch immer für den größten Märchenerzähler des 20. Jahrhunderts gehalten. Und es gibt viele Beispiele, nicht nur die Verwandlung, sehr viele Beispiele. Also diese vollkommen merkwürdige kleine Geschichte, nur eine Seite über den Geier, der da dem Mann in die Füße hineinpickt. Das sind so Dinge, die sind, wie sie sind. Und gleichzeitig versprechen sie einem eine unendliche Tiefe.
Aber
was Sie vorhin gesagt haben, darf ich noch einen Satz noch dazu sagen, weil Sie gesagt haben, Sie haben die Grimms gelesen und haben diese Frische, diese Neuheit gespürt. Das ist natürlich bei den Grimms ganz besonders der Fall, finde ich. Vielleicht auch beim Andersen. Aber Grimm jetzt im Verhältnis zu anderen Märchenerzählern, wenn man so ein Museumsmärchen heute liest, ist dieser Sound, der hauptsächlich erschaffen worden ist von Wilhelm Grimm, dieser Sound, den wir für den typischen Märchensound halten. Wie kann man Märchen überhaupt anders erzählen als so? Aber in Wirklichkeit ist das dieser Sound, den die Grimms erfunden haben. Und der ist so wunderbar, eine so wunderbare Musik, die sich wehrt gegen alles, gegen jeden Staub und gegen alles Veralterndes. Und es ist immer, hat das Gefühl, es ist immer neu.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Hämmer, entschuldigen, Sie wollten dazu noch was sagen.
Nein, ich wollte nur zustimmend sagen, dass wahrscheinlich die Grimms oder Wilhelm Grimm wahrscheinlich die größten Stilisten waren der Romantik. Also ich meine, man kennt sie nicht so, weil sie eben so tun, als wären sie anonym, was sie aber eben nicht waren. Aber wenn man sieht, die verschiedenen Stufen, also da gibt es ja Märchen, da gibt es eine erste Fassung, eine zweite und eine dritte, dann kann man darüber streiten, ob vielleicht die zweite noch etwas schlichter oder ob die dritte schon ein bisschen overdone ist. Aber man sieht dann, was es für eine unfassbare Spracharbeit dahinter steckt. Also das waren ganz, ganz große Stilisten.
Herr Kühlmeier, in Ihrem Buch über die Märchen schreiben Sie auch, mit Ihrer politischen Haltung waren die eigentlich damals, als Sie die Märchen, ja, Sie haben sie ja lebenslang geliebt, also als Sie jünger waren, und da waren die eigentlich mit Ihrer politischen Haltung gar nicht vertretbar, weil Sie als frauenfeindlich, reaktionär und vernunftfeindlich galten. Ist das eigentlich so?
Also als ich studiert habe und da in Marburg an der Lahn studiert habe, und Marburg ist ja für die Märchen wichtig, weil auch die Grimms dort gewesen sind, dann habe ich mich beschäftigt damit und habe mir zunächst einmal eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht, dass nämlich viele dieser Märchenforscher, der deutschen Märchenforscher, dass die sehr eng mit den Nazis verbunden waren. Und die Märchen nach 45, auch aus diesem Grund, ist man ein bisschen denen aus dem Weg gegangen, als ob die Grimms oder die Märchensammler der Romantik irgendetwas damit zu tun hätten. Aber es ist dann halt im Späteren ist es so eingefärbt worden. Es war so ein unangenehmer Beigeschmack und man musste sie wieder zurückerobern, diese Märchen. Aber was Sie vorher gesagt haben, dass Märchen frauenfeindlich sind, erstens einmal glaube ich nicht, dass das so ohne weiteres nachzuweisen wäre drin. Dass Typen drin vorkommen, Archetypen drin vorkommen, das ist was anderes. Aber das jetzt so gleich in einem Kurzschluss zu sagen, ja, weil Frauen drin, also diese und diese Rolle einnehmen in den Märchen, kann man das so gleich übertragen zur heutigen Übertragung von Frauen, das ist ja nicht wahr. Und zweitens, es gibt genauso gut so viele Märchen, wo Frauen ungeheuer stark, auch ungeheuer böse sind. Und man kommt nicht weiter, wenn man mit heutigen solchen Vorgaben die Märchen beurteilen will. Dann ist man gleich bei der Verurteilung, dann kann man es sein lassen. Also Leute, die so herangehen an die Märchen, die sollten sie lieber sein lassen, finde ich.
Mir ist ehrlich gesagt auch aufgefallen, auch durch dieses Buch von Felicitas Hoppe. Sie hat ja einige Grimms-Märchen herausgegeben und mit einem Essay versehen, und da geht es um die Mädchen- und Frauenfiguren in den Märchen. Und da hat sie darauf hingewiesen, dass das ganz starke Figuren sind. Und das fällt wirklich auf, dass häufig die Schwestern rausgehen in die Welt, um ihre Brüder zu erlösen. Das ist ja ein ganz häufiges Motiv. Also sie sind auffällig oft Heldinnen oder, wie Sie auch sagen, Herr Kühlmeier, so ambivalente Figuren. Aber das sind ja die interessanten, also die bösen Stiefmütter zum Beispiel.
Und die Männer kommen ja auch nicht besonders gut weg. Also die sind frauenfeindlich und männerfeindlich. Die sind eigentlich menschenfeindlich, wenn man so will, weil die Männer sind immer schwach. Dann genügt es, dass die Frau ihnen zweimal irgendwas einbläst und sagt, jetzt kommen jetzt die Kinder und so. Und was macht dann der Mann schwach? Wie ist es? Natürlich, er bringt Hänsel und Gretel in den Wald. Also ich meine, das ist auch nicht die Art, wie der Mann sich gerne sehen würde. Der eitle Gockel würde sich anders darstellen. Und das ist bis heute umstritten, glaube ich, in der Forschung, ob eher die Männer oder eher die Frauen die Märchenstoffe überliefert haben. Da gibt es eben zwei Thesen und beide haben Argumente, aber das Männerbild selbst würde noch nicht für die Männer sprechen. Die würden sich selbst anders darstellen.
Um dem Kern auf die Spur zu kommen, um dem Kern der Märchen auf die Spur zu kommen, Herr Mahr, haben Sie sich ihnen mit fremdem Blick genähert in Ihrem Buch Hexengewisper. Und was da zum Beispiel auffällig war oder Ihnen aufgefallen ist, dass Märchen häufig unlogisch sind.
Ja, das zeichnet sie dem ersten Blick gegenüber eigentlich aus. Also mit Logik ist da nicht viel anzufangen. Und
ich würde Sie bitten, eine Passage aus Ihrem Buch zu lesen, in dem es gerade darum geht.
Ja, sehr gerne. Und zwar, die Überschrift lautet Dornröschens dumme Eltern. Was dem fremden Blick an Märchen als erstes auffallen müsste, wäre ihre dramatische Unlogik. Nehmen wir noch einmal den Anfang des berühmten Dornröschen. Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, dein Wunsch wird erfüllt werden und du wirst eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch vorausgesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen würden. Es waren ihrer 13 in seinem Reiche. Weil er aber nur 12 goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, konnte er eine nicht einladen. Die geladen waren, kamen, und als das Fest vorbei war, beschenkten sie das Kind mit ihren Wundergaben, die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was Herrliches auf der Welt ist. Als Elfe ihre Wünsche eben getan hatten, kam die 13. herein, die nicht eingeladen war und sich dafür rächen wollte. Sie rief, die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Da trat die 12. hervor, die noch einen Wunsch übrig hatte. Zwar konnte sie den bösen Ausspruch nicht aufheben, aber sie konnte ihn doch mildern und sprach, es soll aber kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt. Dies also ist die Exposition. Mit allem Verlaub. Aber hier drängen sich doch einige Fragen auf. Was dachten sich die Brüder Grimm, als sie den Servicebestand einer königlichen Hofhaltung auf 12 Teller beschränkten? Folgten sie dem Vorbild ihrer bürgerlichen Welt, in der 12 gute Teller das Äußerste an Luxus waren? Und was denken sich später die Eltern Dornröschens, sie ausgerechnet an ihrem fatalen Geburtstag alleine im Schloss zurückzulassen? Haben sie diesem Tag nicht 15 Jahre lang entgegengebankt? Das Auffällige nicht nur an Dornröschen ist, dass immer wieder dieselbe Fee den Tisch verlässt und für ein Viertelstündchen im Garten spazieren geht, die Fee des Namens gesunder Menschenverstand. Schneewittchen fällt in ihrer Waldhütte auf die als Krämerin verkleidete böse Königin herein, die sie mit Schnürriemen so fest einschnürt, dass sie fast erstickt. Gut, das kann passieren, auch wenn die 7 Zwerge sie ausdrücklich ermahnt hat, niemanden hereinzulassen. Warum aber kauft Schneewittchen derselben Krämerin hernach noch einen vergifteten Kamm und ein drittes Mal einen vergifteten Apfel ab? Hätte sie sich nach 2 beinahe tödlichen Erfahrungen nicht zu dem Prinzip durchringen können, fahrenden Händlerinnen die Tür zu weisen?
Vielen Dank, Michael Mahr. Das war ein Auszug aus Hexengewisper, warum Märchen unsterblich sind. Und Michael Mahr hat darin untersucht, was eben die Märchen ausmacht, unter anderem, um ihnen, um den Kern dieser Märchen auf die Spur zu kommen. Das eine ist die Unlogik, das andere ist die Naivität und die Grausamkeit. Warum ist eigentlich Grausamkeit, auch Herr Kühlmeier, an Sie beide die Frage, so ein wichtiger Bestandteil von Märchen?
Märchen sind genauso grausam oder genauso wenig grausam wie fast alle Literatur, fast alle Erzählungen, eigentlich wie die Welt selber ist. Also sollten wir uns nicht wundern. Nur ab dem Augenblick, wo wir sagen, sie sind für Kinder, und ab dem Augenblick, wo wir sagen, Kinder ertragen keine Grausamkeit. Wo steht das geschrieben, dass Kinder keine Grausamkeit ertragen?
Die Märchen, so heißt Ihre Sammlung, Herr Kühlmeier, von 151 Märchen auf mehr als 800 Seiten. Warum eigentlich die Märchen?
Es sind halt die Märchen, die ich geschrieben habe. So können wir sagen, also da ist gar kein Geheimnis dahinter. Oder es ist eine Auswahl der Märchen, die ich geschrieben habe. Das ist einfach, wir haben uns überlegt, der Verleger Jo Ländle und ich, wie wir es nennen sollten. Also da ist gar kein großes Geheimnis dahinter.
Seit wann schreiben Sie Märchen?
Ich habe das immer geschrieben und vielleicht waren die allerersten Dinge, die ich überhaupt in meinem Leben geschrieben habe, Märchen und in diesem Tonfall, der war mir immer sehr nahe. Aber seit ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen, habe ich ganz gezielt Märchen geschrieben und immer wieder. Und dann bin ich wieder aufgefordert worden, dort welche zu schreiben. Dann habe ich eine Zeit lang selber für mich welche geschrieben, die so, das hat mich getröstet selber beim Schreiben.
Warum? Was ist da so tröstlich?
Vielleicht, weil ich beim Schreiben dieser Märchen und wenn sie mir eingefallen sind, den Geruch meiner Großmutter und also diese Wärme und diese Nähe wieder gespürt haben.
Also wenn Sie Märchen schreiben, eröffnet das unter Umständen sogar mehr Freiräume als das Schreiben von Romanen oder Erzählungen?
Das glaube ich sehr wohl, ja. Das glaube ich sehr wohl. Es ist so eine schon wirklich ungeheuer im beiden Sinne des Wortes, als ungeheuer, als Steigerung gesehen und als wirklich als ungeheuer Freiheit, die einem gegeben wird beim Schreiben der Märchen. Weil ich dem Schreiben freien Lauf lassen kann. Ich bin da nur ein Mittler dann und ich lasse der Geschichte freien Lauf. Ich konstruiere sehr, sehr wenig. Und wenn sich die Geschichte als nicht ganz logisch sattelfest herausstellt, wie Michael Marr vorhin gesagt hat, soll es halt auch so sein.
Gibt es einen Ort, wo Sie bevorzugt geschrieben haben oder weiterhin Märchen schreiben?
Im Zug. Beim Zugfahren, nachdem ich seit, vielleicht hängt das auch mit zusammen, ich habe mir das mal überlegt, seit 30 Jahren schreibe ich Märchen intensiver als früher und seit 30 Jahren habe ich kein Auto mehr und fahre deswegen sehr, sehr viel mit dem Zug. Und so Zugfahren, das hat was Meditatives einerseits und andererseits ist mir jede Freiheit genommen. Es hat auch was, so was Somnambules. Das ist mir immer sehr leicht gefallen, Märchen zu schreiben, wenn ich im Zug irgendwo sitze.
Sie haben gesagt, dass Ihnen beim Schreiben manchmal der Kindheitsgeruch so in der Nase war. Ich hatte den Eindruck, dass manchmal vielleicht auch ein Brand- und Schwefelgeruch da war, denn der Teufel, der kommt häufig vor in den Märchen. Manchmal als alte Frau oder als Mitreisender im Zug, da ist es ein Teufel, der rechnen kann, damit aber nichts gewinnt. Und es gibt auch einen Teufel, der sich nur notdürftig in die Haut eines Menschen zwängen kann. Und das ist das Märchen vom Floh und dem Teufel, der Floh und der Teufel. Würden Sie uns das vorlesen, Herr Köhlmeier, bitte?
Gern. Es war einmal ein König, der lauerte einem Floh auf und schließlich fing er ihn. Er sperrte ihn in eine Flasche und fütterte ihn mit Krumen und Tropfen. Der Floh wuchs und der König ließ einen Käfig bauen. Dort hielt er ihn, um ihn zu betrachten, und niemand im Reich wusste davon, nicht die Königin, nicht die Königstochter und keiner der Minister. Und es war dem König eine Freude, diesen Floh ganz allein zu besitzen, aber schließlich schlachtete der König den Floh und zog ihm das Fell ab und stopfte es mit Reisig aus und hängte es ans Tor. Und dann verkündete er: Wer mir sagen kann, was dieses Fell für eines ist, der kriegt die Prinzessin zur Frau und das halbe Reich dazu, ich bin nämlich müde. Kam einer, drehte das Fell und prüfte es und sagte: Wenn es anders röche, würde ich glatt sagen, es ist das Fell eines Büffels, aber ein Büffelfell riecht anders, also kann es nicht das Fell eines Büffels sein. Ich will von meinen Untertanen nicht wissen, was für ein Fell es nicht sein kann. Ich will wissen, was für ein Fell es ist, sagte der König. Und er ließ demjenigen den Kopf abschlagen. Und doch kam ein zweiter, und auch er drehte das Fell und wendete es, und auch er roch daran und schnüffelte, und er wog es in seinen Händen, und er sagte: Wenn es ein bisschen größer und ein bisschen schwerer wäre, dann würde ich wohl sagen, es ist ein Kalbsfell. Und wenn es ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter wäre, dann würde ich wohl sagen, es ist ein Hundsfell. Ich will von meinen Untertanen nicht wissen, was einer sagen würde, sondern was er sagt, sagte der König und ließ auch diesem den Kopf abschlagen. Dann kam ein dritter. Der drehte das Fell und schaute es genau an und roch daran und rieb es zwischen seinen Fingern und wog es in seinen Händen und wendete es und kratzte daran und wischte darüber und schließlich sagte er: Ich sag nichts, ich schau nur. Ich sag nichts, ich riech nur. Ich sag nichts. Ich greife nur. Ich will nur wissen, wie es sich anfühlt, aber sagen tue ich nichts. Ihm ließ der König erst recht den Kopf abschlagen, denn er wollte, dass seine Untertanen sagen, was es für ein Fell ist, und nicht, dass sie sagen, dass sie nichts sagen. Zuletzt stieg ein Teufel aus dem Meer heraus, der verkleidete sich als einen Menschen. Und er drehte das Fell nicht und er roch nicht daran und prüfte es nicht zwischen Zeigefinger und Daumen. Er schüttelte es nicht, er kratzte es nicht, er wischte nicht darüber. Er stellte sich lediglich hin und holte groß aus und zeigte auf das Fell und sagte: Es ist das eines Flohs. Nun war es aber so, dass die Menschenhaut, die sich der Teufel übergezogen hatte, an manchen Stellen spannte und an anderen Stellen nicht gut deckte, sodass darunter Stücke vom Teufel und seinem Fleisch zu sehen waren. Und als er groß ausgeholt hatte, um auf das Fell des Flohs zu zeigen, war die Menschenhaut auf der Seite aufgerissen und darunter war nun alles Elend zu sehen, das ein Mensch unter der Haut mit sich herumträgt. Da befahl der König seiner Tochter, wasch dir die Hände. Dann kann er dir nichts anhaben. Und sie tat es und zu dem Teufel sagte er, die Prinzessin bekommst du nicht. Nein, die bekommst du nicht, die bekommst du nicht. Da schwoll die Teufelsfratze unter der Menschenhaut und das Menschengesicht platzte auf und der Teufel, wie er war, rot und lodernd rief, ich fluche euch. Ihr werdet hinfort eurer eigenen Haut nicht trauen. Er schüttelte den Menschen von sich ab und zertrat das Stöhnen und das Jammern mit seinem Huf. Er zog sich die Flohhaut über, denn der Teufel hat keine eigene Haut, und wenn er aus der Hölle ist, muss er sich eine andere nehmen. Und er lief schreiend vor Schmerz davon und tauchte ins Meer unter, woher er gekommen war.
Vielen Dank, Michael Kühlmeier. Das war eines der 151 Märchen aus der Sammlung Die Märchen. Michael Kühlmeier und Michael Marr sind zu Gast. Es geht um Märchen. Unlängst ist eben dieser Band erschienen, Die Märchen, die 151 Märchen, die Michael Kühlmeier geschrieben hat. Und diese Märchen sind oft bizarr, überraschend, mal zeitlos, mal in der Gegenwart angesiedelt. Aber vor allem haben sie einen Autor. Im Gegensatz ja eigentlich zu den Grimms Märchen, die 1812 erschienen sind. Und die Grimms haben die Märchen ja nicht erfunden, sie haben sie praktisch nur überformt. Michael, immer damit, dass sie einen Autor haben, kann man die Märchen von Michael Kühlmeier einer Gattung zuordnen, der sie sich in ihrem Buch Hexengewisper ja auch ausführlich widmen, nämlich der Gattung des Kunstmärchens. Was ist dann noch anders als bei den Volksmärchen?
Es ist eine Trennung, die man machen kann, aber die Übergänge sind im Grunde fließend, denn berühmte Kunstmärchen, die von Andersen zum Beispiel, greifen auch zurück auf bereits überlieferte Märchenstoffe. Aber sagen wir mal so, Andersen hat seine, um mit ihm zu beginnen, Andersen hat seine Märchen eben immer als von ihm geschaffene Kunstprodukte selbst ausgestellt. Die könnten nicht anonym veröffentlicht worden sein. Das ist der große Unterschied. Der Autor steht gewissermaßen dazu. In der Stoffwahl ist es bei Michael Kühlmeier noch was anderes. Also die hat er sich wirklich selbst ausgedacht. Ich glaube, es gibt ein einziges Märchen, wo er die ersten 8 Zeilen eines Grimmschen Märchens praktisch weitergedichtet hat. Aber der Rest ist wirklich von ihm selbst ausgedacht worden. Also das ist aber... Um nochmal zurückzukommen auf Andersen, was bei Kühlmeier so sehr beeindruckend ist, finde ich, an seiner Sammlung, ist, dass er im Tonfall doch wieder eher zurückgeht auf das Nicht-Kunstmärchen, auf die Grimms. Es ist sehr knorrig erzählt, es ist nicht so poliert wie bei Andersen, es ist sehr stark am Mündlichen mit vielen Wiederholungen und auch dem Wortschatz. Es ist also auch regional eingefärbt und es gibt ihm einen Ton, es gibt diesen Märchen einen Ton, der sie wirklich fast zu Zwillingen der originalen Nicht-Kunstmärchen macht, würde ich sagen.
Wie gesagt, ich bin in meinem Tonfall erstens natürlich auch regional. Ich bin Alemanne aus Vorarlberg. Wir kennen ja eigentlich die Mitvergangenheit, das Präteritum nicht. Wir erzählen nur in der Vergangenheit, also ist sehr viel in Vergangenheitform erzählt worden. Aber wie gesagt, ich habe auch immer diesen Tonfall meiner Großmutter, glaube ich, bewusst oder unbewusst nachahmend immer versucht, diese Zeit herbeizuschreiben.
Es gibt Märchen ja schon so lange. Weiß man eigentlich, wie lange, Herr Marr? Sie gehen der Frage ja nach, aber...
Ich glaube, dass die seit 3000 Jahren gibt. Es ist aber das Merkwürdige ist an der Märchenforschung, dass sie sich selbst auf ganz schlichte und also basale Fragen nicht unbedingt einigen können. Also es ist meines Wissens bis heute umstritten, ob der Mythos zuerst war und dann das Märchen kam oder ob sogar umgekehrt oder wie die beiden verwandt sind. Da gibt es jeweils zwei Lager, die sich mit jeweils ganz guten hörenswerten Argumenten gegenübertreten, aber es ist jedenfalls, es gibt eine indische Sammlung, ich weiß nicht, ich glaube 1000 vor Christus, die heißt übersetzt die fünf Gewänder, glaube ich, die ist dann aus dem Sanskrit ins Persische übersetzt worden und diese persische Fassung hat dann auch sehr lange gewirkt und dann irgendwann ist dann in Frankreich der Perrault draufgekommen, die zu übersetzen und so weiter. Also es gibt da eine lange Geschichte, aber wo sie eigentlich herkommt, das verliert sich im Frühnebel der Zeiten.
Aber was doch eigentlich merkwürdig ist, dass erst die Romantik sich mit dem Märchen als Gattung auch ernsthaft beschäftigt hat. Es gab ja auch Romantiker, die Kunstmärchen geschrieben haben. Wie kommt das?
Da waren die Deutschen wieder mal ein bisschen später dran, nämlich ziemlich genau 100 Jahre später als Perrault. Also in Frankreich gab es eben schon diese Kunstmärchen und die hatten auch ihren Rang und ihre Bedeutung und waren eigentlich auch als Gattung anerkannt. Aber bei den Deutschen, wie gesagt, dauert es alles ein bisschen länger. Und in der Romantik, da begann man sich für alles zu interessieren, was volkstümlich ist und urtümlich und fürs Mittelalter zum Beispiel oder für die Gotik. Diese Dinge wurden da plötzlich interessant. Und dann kamen eben Brentano und Arnim auf die Idee, dass man die noch mal sammeln könnte. Und dann wurden die Grimms bestellt und dann haben die das gemacht. Und dann hat sich das dann irgendwann, übrigens nicht so schnell, wie man glaubt, das dauerte dann schon mal 3 Jahrzehnte, bis dann irgendwie die dritte Fassung dann so berühmt war. Also es ist zwar explodiert, aber in Zeitlupe ist es explodiert. Mhm.
Es sind ja eben Kunstmärchen in dieser Zeit entstanden und später natürlich auch. Aber es gibt auch Adaptionen. Also da fällt mir jetzt ein von Ludwig Tieck, der gestiefelte Kater zum Beispiel. Und Herr Kühlmeier, bei Ihnen gibt es auch Adaptionen. Zum Beispiel von einem meiner Lieblingsmärchen, Jorinde und Joringel. Das heißt bei Ihnen aber Joringel und Jorinde. Und dann gibt es noch den Machandelbaum. Bei den Grimms heißt das Märchen der Machandelbaum und bei Ihnen der Wacholderbaum. Was hat Sie gereizt daran, Grimmsche Märchen als Vorlage zu nehmen und sie dann umzuschreiben? Also bei Jorinde und Joringel oder bei Ihnen heißt es Joringel und Jorinde, da geht es ja auch um die Verzauberung durch die Hexe, aber dann spielt das Märchen plötzlich teilweise in der Gegenwart.
Ja, ich habe da gar keine großen theoretischen Überlegungen und Grundlagen. Das ist einfach eine schöne Geschichte, die ich dann erzählt habe und dann erst danach jetzt bei den Grimms nochmal nachgelesen habe, die ich so in Erinnerung hatte halt einfach. Und wie gesagt, ich gehe da ganz untheoretisch oder auch unhistorisch, eigentlich fast unerlaubt vor. Und dass ich einfach nur die Geschichten aussuche, wie sie mir gefallen hat und sie dann so erzählt habe. Also genauso wie die Grimms, das am Anfang, wenn man sagt, die haben Feldforschung getrieben, das würde man unter heutigen Gesichtspunkten, müsste man sie sehr kritisieren, wie geschlampert sie da vorgegangen sind. Sie haben nämlich eigentlich als ganz junge Menschen angefangen und haben einfach in ihrem Bekanntenkreis gefragt, weißt du irgendwelche Märchen? Und dann kam es dann dazu, zu der fast peinlichen Angelegenheit, dass ihnen, also das Dortchen Wild, die dann später der Wilhelm geheiratet hat, die Dorothea Wild, Märchen erzählt hat, die bei ihnen zu Hause erzählt worden sind und sie dann aufgenommen haben, gedacht haben auch, ja, das sind so richtig deutsche, urdeutsche Märchen. Dann hat sich herausgestellt, ja, das ist eine Hugenottenfamilie und die hat eigentlich französische Märchen erzählt, nämlich die beim Perrault schon da waren, eben wie zum Beispiel der gestiefelte Kater oder solche Märchen, die sie dann in einer Fassung wieder herausgenommen haben und später wieder hineingenommen haben. Das heißt, so streng literaturwissenschaftlich, theoretisch, wie man das vielleicht gern hätte, ist nie erzählt worden. Es ist einfach dort übernommen worden, dort zusammengefügt worden, dort wieder weggelassen worden. Und ähnlich bin ich halt auch vorgegangen.
Herr Mahr, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Märchenmotive sich eben sowohl im Gilgamesch-Epos, einem der ältesten literarischen Texte, den es gibt, aber auch in Hollywood-Filmen befinden. Also ohne Märchenmotive wäre die Hollywood-Industrie zum Beispiel gar nicht denkbar. Aber, und das hatten Sie vorhin schon angedeutet, sie befinden sich auch in der Literatur. Es gibt also zum Beispiel von Thomas Mann den berühmten Roman Der Zauberberg und da ist eine Vision von Hans Castorp enthalten, als er im Gebirge knapp dem Erfrierungstod entgeht. Sie deuten diese Vision auch als Märchen oder als einen Text mit märchenhaften Zügen und Sie sagen dann, dass es vielfach Märchen gibt, die sozusagen in den Wirtskörpern fremder Texte überleben. Warum sind die so attraktiv, diese Texte?
Ja, also im Fall von Thomas Mann, der war selbst eben als Kind sehr geprägt von seiner Märchenlektüre. Er wurde einmal befragt, wenn seine Bibliothek abbrennen würde, was er dann als erstes wieder neu kaufen würde. Und das waren eben Andersens Märchen. Das war übrigens der Satz, der mich damals auf die Spur brachte. Ich dachte, merkwürdig, man hätte jetzt gedacht, was weiß ich, Schopenhauer, Nietzsche oder was man halt sonst so von ihm erwartet hätte. Aber nein, es war ein anderes Märchen. Er war einfach sehr stark geprägt davon, dass er nun in dieser Szene, auf die Sie anspielen, wo Hans Castorp eine Vision hat, wo zwei Hexen ein Kind zerreißen in einem Tempel, dass er da, ob bewusst oder nicht bewusst, alte Märchenmotive, vielleicht sogar Hänsel und Gretel, anspielt. Es ist, ja gut, darüber kann man spekulieren, aber es hat ihn jedenfalls stark geprägt. Und ja, das liegt an dem, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt eben diesen magischen Kern von Märchen, dieser Kern, der eben über, ja, über Jahrtausende nicht anzukratzen ist.
Dieses Zerreißen von Menschen oder auch eben sogar Essen von Menschen, das kommt auch als Motiv vor in einem Ihrer Märchen, Herr Kühlmeier, Astor und Puglia. Der will der Vater seine eigenen Kinder essen. Und das ist ja offenbar ein nicht ganz unübliches Motiv im Märchen. Also auch bei Hänsel und Gretel will ja die Hexe Hänsel essen. Sie mästet ihn ja, um ihn zu essen. Warum werden immer wieder Figuren zerstückelt und gekocht? Was steckt dahinter?
Ja, nicht nur in den Märchen, nicht? Also in der Religion, wenn also bis in unserem Christentum hinein, die Kommunion ist ja nichts anderes, dieses mein Leib, der für euch hingegeben wird und so weiter. Also dieses Menschenaufessen, Menschenopfern, das ist so ein altes Mythologem, zieht sich in den Märchen genauso durch. Michael Mahr hatte vorhin angedeutet, oder Sie auch angedeutet, man weiß nicht, wo ist der Ursprung von Märchen? War ja die Auffassung da, dass die Märchen übrig gebliebene Splitter sind von zerbrochenen Mythen. Also in den Mythen selber, in der griechischen Mythologie, kommt es ja immer wieder vor, am drastischsten vielleicht in der Geschichte der Atriden, der Tantaliden, wo der eine Bruder dem anderen seine eigenen Kinder zum Fraß vorsetzt, also entsetzliche Dinge. Also bitte erwarten Sie nicht, dass ich jetzt weiß, worauf das zurückzuführen ist. Nur, dass das immer wieder da vorkommt, dass immer wieder uns dieses Bild, dass wir uns selbst auf die grauenhafteste Art und Weise vernichten, immer wieder vorgeführt wird in diesen Sagen, in diesen Märchen, bis herauf in moderne Spielfilme hinein. Das muss uns zu denken geben, dass uns diese Bilder, diese Geschichten seit vielen tausenden Jahren nicht loslassen. Das muss uns zu denken geben. Das sollten wir nicht beiseite schieben. Also dieses, ich verinnerliche, ich nehme in mich auf, dich nehme ich in mich auf. Also bis hin zur Apotheose eben im Christentum.
Dahinter könnten aber auch, Herr Mahr, reale Erfahrungen stecken, wie zum Beispiel die Erfahrungen des Hungers im Dreißigjährigen Krieg. Also Sie haben das Märchen von Hänsel und Gretel direkt auf diese Zeit zurückgeführt.
Ja, ich habe das riskiert einmal, diese Deutung. Wir haben ja vorhin gesagt, Märchen lassen sich eigentlich oder sagen Ja zu jeder Deutung oder sperren sich nicht dagegen. Aber in diesem Fall habe ich es einmal probiert, und zwar mit einer ganz, ganz einfachen Frage. Warum will die Hexe Hänsel und Gretel essen, denn es ist ja eine Überfülle an Nahrungsmitteln bei ihr, anders als bei den Eltern von Hänsel und Gretel. Ich meine, wir erinnern uns, Hänsel und Gretel werden übrigens wieder von der bösen Mutter initiiert in den Wald geschickt, weil sie sagen, wir haben nichts zu essen, wir können sie nicht weiter ernähren. Die ganze Zeit, die ganze Atmosphäre des Märchens deutet durch viele Details auf die Zeit des furchtbaren Dreißigjährigen Krieges hin, und dann, ja, warum will die Hexe sie essen? Sie hat ja eigentlich alles, aber trotzdem mästet sie den Hänsel und so. Wenn man das dann genau liest, dann stellt man merkwürdigerweise fest, dass die Mutter und die Hexe zum Teil wörtlich die gleichen Ausdrücke benutzen. Und dann sagt man sich ja, also von wem wäre denn die Gefahr eigentlich wirklich ausgegangen? Und dann kommt man eben auf diese entsetzliche, grausame, aber eben doch sehr reale Tatsache, dass im Dreißigjährigen Krieg, in dieser entsetzlichen Hungersnot, es sehr wahrscheinlich oder eigentlich sicher dazu kam, dass Kinder geschlachtet wurden und gegessen wurden. Also man weiß aus China zum Beispiel, dass die sich damals getauscht haben, weil das eigene Kind ist dann doch nicht so, ist dann doch schöner, wenn man das von dem und so weiter. Und es kam natürlich in Russland dazu. Wir wissen das alle, es ist immer wieder passiert in diesen. Und mir scheint, dass das Märchen diese Geschichte praktisch aufspaltet zwischen zwei Frauenfiguren. Und die Mutter ist die eigentliche Gefahr. Das wäre nämlich passiert, wenn sie da nicht weggegangen wären. Und das wird dann auf die Hexe übertragen. Und dann stirbt die Hexe. Wir wissen, die wird in den Ofen geschoben und die kommen dann zurück. Und was ist da? Ja, die Mutter ist gestorben. Meine Vermutung wäre, in exakt derselben Sekunde, in der die Hexe in den Ofen gesteckt wird, fällt die Mutter tot um, weil es eigentlich eine doppelte Figur ist. Aber das ist eine kühne These, also die kann man jetzt auch nicht beweisen.
Aber auch interessant, die Hexe wird verbrannt. Ich meine, das könnt ihr auch auf reale Erfahrungen wie die Hexenverbrennung und so.
Natürlich, natürlich. Es ist eben mehr Wirklichkeit in den Mythen sowohl als auch in den Märchen, als man glaubt. Und die Grausamkeiten, von denen wir vorhin sprachen, das waren die Grausamkeiten der Zeit.
Und ich fand eben diese Interpretation von Michael Mahr wirklich unglaublich gut und sehr, sehr schön, sehr, sehr tief. Also, dass diese Aufspaltung, es war unerträglich.
der Gedanke eigentlich, dass die Mutter ihre eigenen Kinder ist. Also spaltet man diese Figur der Mutter auf. Und insofern, das ist wieder die Frage der Grausamkeit. Hier ist ja gerade, dass eben die Figur der Mutter aufgespaltet wird in Hexe und in Mutter, weil man den Gedanken, dass die Mutter ihre eigenen Kinder auffrisst, nicht erträgt, ist ja auch wieder, da wird ja nicht die Grausamkeit, wie man sonst im Märchen immer unterstellt, übertrieben, sondern sie wird ja fast zurückgenommen. Sie wird dann auf ein erträgliches Maß, dass wir müssen uns diese Geschichte erzählen, um überhaupt mit ihr fertig zu werden. Aber wir können sie nicht direkt anschauen. Wir können sie nicht in der direkten Art und Weise erzählen. Das sind also, ist das Märchen auch wieder, auch das wieder meine Interpretation, etwas Heilsames.
Nochmal zu dem Teufel. Sie hatten uns die Teufelsgeschichte vorgelesen und der Teufel kommt relativ häufig, ich glaube 30 Mal vor in Ihren Märchen. Was fasziniert Sie am Teufel? Er ist ja manchmal gar nicht so furchterregend, sondern eher ein armer Teufel.
Eben dieses so Widersprüchliche, dass das Böse als das Gute auftreten kann, dass das Böse als das Dumme auftreten kann, dass das Böse als das Grausame auftreten kann. Es ist eigentlich das Auftreten des Bösen, des Teufels, sage ich mal, nicht des Bösen, des Teufels im Märchen, ist auch eine Art narrative Analyse des Bösen, wenn ich das so geschwollen ausdrücken darf. Uns hat das Böse immer fasziniert, uns Menschen. Hat uns immer fasziniert, weil wir gleichzeitig wissen, es ist zerstörerisch. Warum ist jemand böse, wo doch nur Schlechtes dabei rauskommen kann? Aber das abzustreiten, dass es das gibt, wäre ja Unsinn. Also es hat uns immer wieder beschäftigt und immer wieder umkreisen wir das Böse und geben ihm eine allegorische Form. Also der Teufel, der ist da, der wird uns immer wieder beschäftigen. Baudelaire hat, glaube ich, irgendwann mal gesagt, Gott zu leugnen ist einfach, aber den Teufel zu leugnen ist Unsinn, weil wir ihm ja täglich begegnen.
Herr Marr, ich wollte Sie noch was fragen zu den Personen. In dem Märchen von Michael Köhlmeier tauchen Drachen, Riesinnen, Zauberinnen auf, Hexen. Also das ist ganz märchenhaft. Aber dann gibt es auch den Horrorclown Joker mit dem weiß geschminkten Gesicht, über den unlängst ein Kinofilm gelaufen ist. Oder historische Personen wie Lenin, der Revolutionär, der hier seine Möbel um Verzeihung bittet. Was haben die eigentlich in Märchen zu suchen, diese realen Personen? Ist das ein Merkmal auch des Kunstmärchens, dass solche Personen auftauchen können?
Ja, also es stimmt, dass es bei Köhlmeier immer wieder Momente gibt, wo er sozusagen als Erzähler den Finger hebt und zeigt, also das spielt schon jetzt, Freunde, Leser. Also es gibt mal eine Fahrt auf die Malediven oder sowas, das wäre nun bei den Grimms nicht möglich gewesen, und oder ein anderes Märchen, aber da ist die Frage berechtigt, was macht das Märchenhafte eigentlich daran aus? Da wird eine Geschichte erzählt, die ich aus der historischen Literatur kenne, und zwar muss das Väterchen Stalin muss beklatscht werden nach einer Parteiveranstaltung, und das dauert 10 Minuten und 20 und 30 Minuten, und dann wird genau geschildert, dass einer irgendwann mal nicht mehr kann und umfällt. Die Geschichte ist verbürgt und der ist am nächsten Tag auch abgeholt worden, der Mann, der dann irgendwann nach, weiß ich, einer halben Stunde oder einer Stunde aufgehört hat zu klatschen. Das erzählt er nach. Ich glaube, ich kenne es von Martin Amis, die Geschichte, oder woher immer. Die erzählt Köhlmeier nach, aber ich weiß gar nicht, ob es mehr, na doch, es hat dann die märchenhaft-literarischen Züge dadurch, dass er Nebenfiguren einführt, kurz schildert und dann noch so eine Art von Zwischenhandlung dann noch macht. Und das macht das Ganze dann zu einer Art, ja, das geht dann schon fast ins politisch-allegorische oder sowas. Aber er zeigt nicht nur dadurch deutlich, dass er eben heute erzählt, sondern zum Beispiel auch dadurch, dass der Erzähler, was früher niemals möglich gewesen wäre, oft selbst reflektiert darüber, wie er spricht, wie er erzählt. Also der Meta-Erzähler gewissermaßen. Das wäre nicht möglich gewesen bei den Grimms.
Das Märchen, auf das Sie anspielen, beginnt übrigens auch märchenhaft, nämlich so, es war einmal ein Parteitag.
Ja. Genau.
Ein Merkmal der Kunstmärchen, Herr Marr, Sie haben das auch gerade für Hans Christian Andersen herausgestellt, sei die Ironie, was ja auch für ein Volksmärchen eigentlich undenkbar ist. Ist das auch etwas, Herr Köhlmeier, das in Ihren Märchen, also ich fand die teilweise auch recht ironisch, gerade das, das Herr Marr gerade beschrieben hat. Also Ironie ist auch ein wichtiger Bestandteil, ne?
Ja, und ich glaube, ich zwar immer dann, wenn halt der Erzähler, in dem Fall ich selber, reinkommen. Und wenn der Erzähler reinkommt, dann heißt es Reflexion, dann ist eine Reflexion drüber. Da ist schon die Frage dann, wenn man also puristisch vorgehen würde, was hat das verloren in einem Märchen drin? Aber es hat sich halt so ergeben, dass das Staunen des Erzählers über das Erzählte, das ist per se schon ein ironischer Moment. Aber ich wollte dann auch nicht drauf verzichten. Und nochmal zu diesem Märchen mit dem Parteitag, das glaube ich auch bei Solzhenitsyn, glaube ich, wird es erzählt. Man stelle sich das einfach vor. dass es eine Zeit gibt, eine Situation gibt, in dem so etwas Harmloses oder etwas Positives wie Zustimmung durch Zusammenpatschen von Händen darüber über Leben und Tod entscheidet. Das ist für einen Menschen, der das nicht weiß, der über den Stalinismus nicht Bescheid weiß und wenig über Geschichte weiß, ist es real gar nicht vorstellbar. Es gibt manche reale Dinge in unserer Welt, jetzt gerade im 20. Jahrhundert, die uns erst einmal, und wir uns erst streng bewusst machen müssen, das ist wirklich geschehen und das ist nicht märchenhaft, weil es von vornherein diese Realität so märchenhaft daherkommt, dass wir umgekehrt das zurückschrauben müssen und sagen, hallo, na, das ist wirklich passiert. Mhm. Ich meine, die haben geklatscht, ich weiß nicht wie lange, und einer hat irgendwann aufgehört, weil er nicht mehr konnte und weil es auch unsinnig ist, eine Stunde lang zu klatschen wegen einer Grußbotschaft von Stalin. Aber der Mann ist dann in der Garderobe abgeholt und mitgenommen worden.
Das glaubt man ja gar nicht. Keiner getraut, aufzuhören. Ne?
Ja.
Ich wollte Sie noch beide fragen nach den Illustrationen. Also wir haben jetzt viel gesprochen schon über die Inhalte oder einige Märchen erwähnt oder eins haben Sie uns auch vorgelesen, Herr Kühlmeier. Aber man sollte natürlich auch die Illustrationen erwähnen von Nikolaus Heidelbach, dem mehrfach preisgekrönten Zeichner und Illustrator. Und er hat zu jedem Märchen eine Zeichnung erstellt. Und interessant ist, finde ich, schon die Frau auf dem Cover. Man sieht eine Frau im Profil mit einem sehr merkwürdigen, hintergründigen Blick. Und als Halskette oder Halsreif hat sie eine züngelnde Schlange. Jetzt wollte ich Sie fragen, wie sehen Sie diese Zeichnung und wie passen Sie zu diesen Märchen?
Also hier trifft Genie auf Genie, muss ich sagen. Also das Buch wäre wirklich, das wird Herr Kühlmeier als erstes sagen, wäre sehr viel ärmer ohne diese Bilder, die eben kongenial sind. Also ich verehre Heidelbach als Illustrator schon seit 25 Jahren. Er ist übrigens auch ein sehr guter und genauer Leser. Und umgekehrt braucht natürlich auch Heidelbach die schönen Stoffe, die dann seine Ideen rauskitzeln. Das wäre auch ohne Herrn Kühlmeier nicht möglich gewesen. Also hier haben sich wirklich zwei gefunden und zu diesem wirklich beeindruckenden, großartigen Prachtband inzwischen gefunden.
War das denn Zusammenarbeit, Herr Kühlmeier, oder haben Sie sich überraschen lassen von den Zeichnungen?
Ich habe mich überraschen lassen von den Zeichnungen. Ich war in München zusammen mit meiner Frau und Monika und ich saßen da und man hat uns die Zeichnungen hingelegt und wir haben sie durchgeschaut und ich fand jede einzelne ungeheuerlich, muss ich sagen. Jede einzelne. Man muss manche länger betrachten. Bei manchen hat man das Gefühl, was ist da eigentlich? Also ich erwähne immer ein Bild. Für das Märchen Klein weiß ich nicht. Da ist ein Bub drauf. Einfach ein ganz idyllisches Bild von einem Bub. Also der so da ist mit so einer Hose und so schaut. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das angeschaut habe, das ist eine wunderschöne Idylle. Aber irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist merkwürdig dran. Der Bub, der hat ein bisschen den Kopf so ein bisschen schief. Bis mir auf einmal der ungeheure Gedanke gekommen ist, dem ist das Genick gebrochen worden. Der hat das so schief, das geht so irgendwie nicht. Und so sind diese Bilder alle. Die sind alle so vieldeutig. Man kann eben wie bei Märchen, man kann so viel hineinlesen. Und was ich hineinlese, ist letztendlich das, was ich aus mir heraus hineingebe. Und ich sehe plötzlich in diesen Bildern Dinge, die vorher in mir selber verborgen waren. Und das ist das Geniale, was Nikolaus Heidelbach zustande bringt. Jedes Bild ist großartig, und zwar jedes.
Und die größte Schwierigkeit für ihn war, oder eine der Schwierigkeiten war, dass er, wir haben vorhin davon gesprochen, dass der Teufel 30 Mal, glaube ich, insgesamt auftaucht und der musste aber jedes Mal anders aussehen. Das war die einzige Aufgabe und da musste sich also 30 Mal eine neue Teufelsfigur ausdenken.
Es geht um Verborgenes in diesen Märchen, Verborgenes, das Sie aus sich sozusagen herausgeholt haben, Herr Kühlmeier, so haben Sie es gerade gesagt. Und in den Volksmärchen oder überhaupt in Märchen, das haben wir jetzt doch in dem Gespräch auch herausgestellt, geht es immer wieder um Tabus. Ist das auch der Grund, warum Märchen unsterblich sind? Sie haben ja mal von Tabuthemen als Glutkernen gesprochen, die sozusagen in diesen Märchen eingebaut worden sind. Was meinen Sie genau damit?
Man könnte es auf diese Kurzthese reduzieren, dass bei, also man kann nicht alle Märchen über den gleichen Kamm scheren, aber am Beispiel, was wir vorhin kurz besprochen haben von Hänsel und Gretel, da ist eben ein Menschheitstabu und ich sage dann, das ist der Glutkern des Märchens. Das Märchen selbst ist dann gewissermaßen, um im Bild zu bleiben, die Asbesthaut, die diesen glühenden Kern umschließt und ohne diese Haut des Märchens könnte man da nicht hinfassen. Und dann, es gibt die Märchen dann ein Happy End und so weiter und so weiter und insofern kann man es irgendwie weiter transportieren. Aber es sind Themen, die die Menschheit dramatisch und innig beschäftigt und die eben oft so ein Tabu oder einen traumatischen Kern haben.
Märchen bergen ein Geheimnis, dessen Lösung noch niemand gefunden hat. Das ist auch ein Zitat aus Ihrem Buch. Die Frage ist, sind Sie beide, Sie, Herr Marr, bei der Recherche oder dieser Untersuchung der Märchen und Sie, Herr Köhlmeier, beim Schreiben von Märchen und ja auch beim Schreiben über Märchen dieser Lösung zumindest näher gekommen?
Also es gibt ein paar Dinge in unserem Leben, auf die wir glauben, uns absolut verlassen zu können. Also dass wir sagen, darauf müssen wir uns verlassen. Wenn wir uns darauf nicht mehr verlassen können, dann bricht irgendwie alles zusammen. Und eine Sache ist die, dass ein Ding eine Ursache hat und dass zwischen Ursache und Wirkung eine Beziehung besteht. Dass wir fragen dürfen, warum geschieht das, was geschieht? Und dann begegnet uns manchmal ein Märchen, dass diese Frage ausklammert, dass man sagen kann, es geschehen Dinge und du kannst darauf keine Antwort finden, warum. Und das ist ein Skandal gleichzeitig und das rührt wiederum an so einem Blutkern, wo Michael Marr davon spricht. Das ist eine Entzündung in unserem Denken drin, das können wir eigentlich nicht zulassen und dennoch passiert es. Nur ganz kurz, wenn ich erwähnen darf, bei den Brüdern Grimm gibt es ein Märchen, der Herr Korbes. Da tun sich die Dinge, allein diese Vorstellung, die Dinge tun sich mit den Tieren zusammen, um einen Menschen zu quälen und schließlich zu töten, den Herrn Korbes. Und wir wissen, sie tun es lustig, singend, wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, was der Herr Korbes getan hat. Wir wissen nicht, warum die sich zusammentun. Das ist wie eine Metapher für die ganze Welt. Warum schlägt die Welt irgendjemand mit Unglück? Das ist die Grundfrage. Der Wilhelm Grimm hat es nicht ausgehalten, dieses Märchen, dass es so ist, und hat am Schluss einen Satz hinzugefügt, um uns und ihn mit dem Märchen zu versöhnen. Er hat hingeschrieben, als letzter Satz, später in einer späteren Fassung, der Herr Korbes muss ein böser Mann gewesen sein. Und damit ist die Welt wieder in Ordnung. Dann wissen wir wenigstens, man bringt nicht gleich jeden um, der böse ist, aber wir wissen wenigstens, warum es geschieht. Nämlich der Zustand, dass wir nicht wissen, warum, der ist der unerträgliche.
Man kann diesen Satz auch sehr ironisch und sehr sardonisch lesen. Also der ist selber sehr schillernd und sehr vieldeutig. Also.
Ja. Wie ist das mit der Lösung? Sind Sie der ein wenig näher gekommen, Herr Marr? Oder kann man das gar nicht?
Ich glaube immer noch nach wie vor, dass die Märchen die Meteoriten sind, die in unserer Literaturlandschaft herumliegen. Und ich glaube, wenn man so einen Satz gefunden hat wie Herr Köhlmeier, es sind die Primzahlen, dann hat man sich dem Rätsel schon, soweit es überhaupt nur geht, genähert. Also ich glaube, damit würde ich mich zumindest zufrieden geben.
Für wen sind Ihre Märchen gedacht, Herr Köhlmeier? Für Kinder eher nicht, ne?
Für mich. für mich und für den Herrn Marr. Also, das,
Heidelbach darf wenn auch ich noch lesen.
Ja, wenn ich mir denke, unter Heidelbach natürlich. Und ich würde da nicht eingrenzen wollen, aber ich würde auch nicht ausgrenzen wollen. Ich würde nicht sagen, dass man die den Kindern nicht geben soll. Warum nicht?
Eben,
nicht
man darf ihnen ja davon. Grausamkeiten zumuten.
Und wenn das Kind nicht weiß, wer Lenin war, dann kann man es ihm ja erklären.
Genau.
Aber ich glaube, das Kind würde nicht mal fragen. Der Lenin wäre halt ein Mann, wo man mit Wilhelm Grimm sagen kann, der war vielleicht ein böser Mann gewesen, ist vielleicht aber auch nicht, aber ich glaube nicht, dass das ein einziges Märchen drin ist, wo man sagen würde, das kann man Kindern nicht erzählen. Ich glaube, die kann man Kindern auch erzählen, aber halt auch Erwachsene und vor allen Dingen sich selbst, diesem unentdeckten Selbst in sich, wenn ich da jetzt schon so wieder in ein geschwollenes Wort reinfallen kann.
Und vor allem Jugendliche, die haben wir jetzt ganz weggelassen. Also ich würde, mein Sohn ist jetzt schon 19, aber wenn er 14 wäre, würde ich ihm das Stalin-Märchen vorlesen oder selbst lesen lassen und dadurch weiß er mehr über eine ganze Geschichtsepoche als durch die Lektüre von großen historischen Wälzern, die er eben dann eben also sowieso nicht lesen würde. Insofern ist es also so gerade so für die Zwischenzeit, finde ich das sehr fruchtbar.
Vorlesen oder erzählen, Herr Kühlmeier? Aber da darf ich Sie gar nicht fragen, weil Sie ja schon als Junge das Erzählen geübt haben und sich die Lust daran erhalten haben in diesen wunderbaren Märchenreihen im Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, wo Sie ja Märchen erzählen. Also was ist der Vorteil? Sollte man vorlesen oder erzählen? Oder ist das eigentlich egal?
Ich glaube, im Grunde ist es egal, wenn jemand so gut vorlesen kann, dass der Zuhörer mit einbezogen wird und nicht immer das Buch dazwischen sieht, dann kann man es auch vorlesen. Aber natürlich ist es schön, wenn man es direkt erzählt. Nicht von Aug zu Aug, sondern vielleicht so an der Brust der Großmutter liegen, so stelle ich mir das immer vor. Und man muss nicht mit der Stimme Akrobatik betreiben und mit den Händen und mit den Augen, das muss man nicht unbedingt.
In Ihrem Buch Von den Märchen, da heißt es, Herr Kühlmeier, manchmal ist das dem Märchen eigene eine Teufelshaut, in die ein Mensch nicht hineinpasst. Heißt das, man muss sich auf sie einlassen, obwohl man vielleicht nicht hineinpasst und eben nicht alles versteht?
Ja, das muss man. Und es heißt nicht, dass man schweigen muss, wenn man etwas nicht versteht. Also das ist es nicht. Im Gegenteil, dass wenn man etwas verstanden hat, dann verstummt man ja eher. Sobald ein Märchen ausgedeutet wäre, wenn das überhaupt möglich ist, dann würde es vermutlich vergessen werden, dann würde es seine Faszination würde es dann verlieren.
Ist es das, Herr Mahr, was Märchen unsterblich macht, dass sie offen bleiben, ja im Grunde wie eine Primzahl rätselhaft bleiben?
Ja, eben, genau. Darauf hatten wir uns ja schon geeinigt.
Dann tun wir das hier nochmal zum Schluss. Michael Kühlmeier und Michael Mahr im Gespräch über Märchen, eine faszinierende, vielleicht die faszinierendste literarische Gattung überhaupt. Die Märchen von Michael Kühlmeier sind im Hansa Verlag erschienen, das Buch Warum Märchen unsterblich sind von ihm im Heimon Verlag und das Buch Hexengewisper von Michael Mahr bei Berenberg. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch.
Wir danken.
Dankeschön.